SWR 2 Wissen.
Es war vor tausend und abertausend Jahren. Die Eiszeit war an ihrem Ende, die Erde wieder wärmer, die Sonne mächtiger geworden. In dieser Zeit war es, da sehen wir im Geiste an einem warmen Frühsommernachmittag auf dem freien sonnigen Platz vor dem Eingang einer unserer Alphöhlen, die jetzt einsam und verlassen im Waldesdüster verborgen liegt, ein lustiges, munteres Treiben. Nackte, gelbbraune Kinder mit schwarzen, struppigen Haaren kollern auf dem weichen Grasboden herum. Auf einem jungen Bären reitet ein mutwilliger Knabe, dort liegt ein zahmer Wolf, daneben ein etwa 14-jähriger Junge, der ihn Kopf und Nacken streichelt. Im Hintergrund, näher bei der Höhle, kauert mit untergeschlagenen Beinen eine Anzahl Frauen um einen großen Aschehaufen, aus dem hin und wieder ein Flämmchen emporzüngelt.
Bis heute gibt es viele Leute, die Hulemann kennen und auch lesen. Man kann es auch mit Freude lesen. Und ich finde die Verbreitung von Informationen über die Steinzeitarchäologie und ein Stück weit über menschliche Evolution, obwohl das nicht wirklich im engeren Sinne im Vordergrund steht, ist ein enormer Verdienst, weil man akzeptiert, dass das Buch am Ende des Tages ein Roman ist und keine wissenschaftliche Präsentation von Grabungsergebnissen.
Das Steinzeitmärchen Hulemann. Ein Jugendbuch zwischen Poesie und Wissenschaft. Eine Sendung von Pia Fruth.
Hulemann war nun mal im Kontext einer spätromantischen, patriotischen und ein bisschen mythensüchtigen Umgebung aufgewachsen und hat da ein gutes Mittelmaß zwischen Aura und Realität bewahrt. Absolut. Aber jetzt sind andere Bedingungen wieder da sozusagen. Dieser Spielraum der Deutung ist enger geworden einfach und nicht breiter.
Dort unter der Eibe erhebt sich keuchend und ächzend ein altes Weib. Der weit vorwärts geneigte Kopf ist mit langen schneeweißen Haaren bedeckt, die beinahe bis zum Boden herabfallen. Die mageren, braunen, runzligen Arme sind auf Stöcke gestützt. Die Augen sind tief eingefallen und scheinen fast ganz geschlossen, so dass man sie für blind halten könnte. Über die Schultern hängt ein weißes Wolfsfell. Es ist die alte Parre. Die Urahne der hier versammelten Familie. Langsam tappt sie über den freien Platz vor der Höhle, wo der steile Fels jäh ins Tal abfällt.
Die Geschichte vom steinzeitjungen Hulemann, seinem Vater Ruhl, der alten Parre und einer Sippe von steinzeitlichen Jägern und Sammlern erscheint im Frühling 1878 auf dem deutschen Buchmarkt. Sie entfesselt einen wahren Begeisterungssturm unter den Lesern und macht ihren bis dahin völlig unbekannten Verfasser, den Uracher Theologen und Naturforscher David Friedrich Weinland, praktisch über Nacht berühmt. Bislang ist er nur als Wissenschaftler in Erscheinung getreten, mit Berichten über seine Forschungsreisen zu den kanadischen Indianern und den Eingeborenen der tropischen Regenwälder. Einige Jahre war er auch Direktor des Frankfurter Zoos. Hulemann ist Weinlands erstes literarisches Werk. Der Jugendroman, den er eigentlich für seine Kinder geschrieben hat, wird schnell in 7 Sprachen übersetzt und tritt einen Siegeszug durch ganz Europa und sogar nach Übersee an. Im Vorwort zur ersten Auflage schreibt Weinland:
Die wissenschaftliche Arbeit hat ihre strengen Grenzen und es arbeitet sich leichter innerhalb fester Grenzen. Man steht auf sicherem Grunde, den man auch gegen die Angriffe der Kritik leicht verteidigen kann, wenn man nur treu gearbeitet hat. Bei der vorliegenden Aufgabe aber war der Raum frei, fast zu frei, und vor allem die Auswahl schwierig. Leitender Grundsatz war, von den festen, beobachteten Tatsachen auszugehen, nichts naturwissenschaftlich Unmögliches zu bieten und auch bei der Fiktion alles Unwahrscheinliche wegzulassen.
Weinland erzählt von wilden Jagden, von Kämpfen, von Freundschaften und Liebe. Ein umfangreicher Anhang erläutert detailliert archäologische Forschungsergebnisse und gibt dem Roman einen wissenschaftlichen Anstrich. Ebenso wie die vielen historisierenden Bezeichnungen, die Weinland für die steinzeitliche Topographie, die Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. Er entlehnt die meisten dieser künstlichen Steinzeitwörter verschiedenen realen, fremdklingenden Sprachen – zum Beispiel dem Gälischen, Hebräischen, Lappländischen, Polnischen oder Tatarischen. Die Leipziger Verlagsanstalt stattet das Buch mit Zeichnungen von Knochen, Werkzeugen und mit naturalistischen Radierungen aus. Und so trifft Weinlands prächtig illustrierte, pseudohistorische und rührselige Steinzeitgeschichte vom edlen Wilden haargenau den Nerv des ausgehenden 19. Jahrhunderts, erklärt der Tübinger Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer.
Erklärbar ist es sicherlich dadurch, dass eine Geschichte, deren Reste und Monumente viele kennen, plötzlich einen Inhalt, einen Kontext, Namen, Figuren, Gefühle bekommt. Und auch noch in einem gewissen Ethos und einer Moral und einem Sinngefüge, wie eine Sage, wie eine Legende aus ferner alter Zeit, in dem Stil es erzählt. Das heimelt an im besten Sinne, es ist kein befremdendes Buch.
Einige Jahre vor dem Erscheinen des Ruhlermann haben Steinbrucharbeiter das erste Skelett eines Urmenschen im Neandertal bei Düsseldorf entdeckt. Im November 1859 hatte Charles Darwin sein evolutionsbiologisches Werk über die Entstehung der Arten veröffentlicht. Am Zürichsee sind im Winter 1853-54 die ersten Pfahlbausiedlungen entdeckt worden. Außerdem ist der Geologe Oskar Fraß ein Freund Weinlands und in den Höhlen der Schwäbischen Alb unterwegs. Er gräbt dort Knochen von Höhlenbär, Rentier, Mammut und Wildpferd aus. Außerdem fördert er steinzeitliche Werkzeuge zutage. Das alles facht die Fantasie der Menschen an und liefert Weinland die wissenschaftliche Grundlage für seinen Erfolgsroman, erklärt Nicolas Konnert, Professor für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Tübingen.
Ich denke, ein Hauptverdienst von Weinland ist, dass er diese Information in eine Weise präsentiert hat, sodass für ein normaler Mensch das faszinierend war und auch, dass seine Erzählung sehr naturgeschichtlich nahe ist. Natürlich die ganze Tierwelt der Eiszeit kommt durch und die Steinwerkzeuge und Lebensformen der damaligen Jäger und Sammler. Es gab kein Radio, es gab kein Fernsehen, es gab nur Bücher und Vorträge, viele andere Kommunikationsmittel gab es nicht und ich stelle mir vor, dass auch lebhafte Diskussionen daraus entstanden sind und dass Leute sich schon ziemlich stark damit auseinandergesetzt haben. Da hat man bestimmt sehr genau zugehört.
Wir haben Urkunden, so deutlich geschrieben wie die Bücher und vielleicht undrücklicher als sie. Das sind die merkwürdig bearbeiteten Knochen und Rentiergeweihe, Feuersteine und Tonscherben, die Waffen und Gerätschaften der Höhlenmenschen, die wir im Lehm unserer Höhlen finden.
Es hat jemand in der Hand gehabt, es hat jemand gemacht, es hat jemand so etwas verwendet. Und der Mensch kann nicht anders, als sich diese Fragen zu stellen und wissen zu wollen oder sich rekonstruktiv einbilden zu wollen, was es jetzt konkret bedeutet hat, wenn jemand so ein Objekt mit klammen Fingern bei fast 0 Grad geschnitzt hat.
Jahrtausende lang mussten diese Reste da begraben liegen, um endlich der Jetztzeit, die sie zu entziffern versteht, lautes Zeugnis abzulegen über das Leben und Treiben jener ersten Bewohner unseres Erdteils. Von diesem uralten Volk und seinem Untergang im Kampf mit den neuen Einwanderern habe ich euch eine merkwürdige Geschichte zu erzählen.
David Friedrich Weinlands Geschichte vom Häuptlingssohn Ruhlermann beginnt an einer weit vorspringenden, zerfurchten Felsnase beim heutigen Bad Urach-Wittlingen. Ein Lehrpfad, der Ruhlermann-Weg, führt am Fuß des imposanten Albtraufelsens hinein in den Wald. Links des Wegs schlängelt sich ein Bächlein, versickert hier und da im porösen Gestein, um kurz darauf wieder hervorzugurgeln. Rechts ragt die fast senkrechte Kalksteinwand himmelhoch über den Wald. Vom Wind gebeugte Bäume krallen sich an die wenigen schmalen Felsplateaus. Der Stadtführer und Hobbyhistoriker Otto Rauscher ist in Wittlingen geboren. Schon als kleiner Junge erkundete er die realen Schauplätze von Weinlands Steinzeitgeschichte. Die Schillerhöhle zum Beispiel, die im Roman Tulka-Höhle heißt, nach dem tatarischen Wort Tulka für Fuchs. Oder das Steffesloch. Ruhlermanns Staffahöhle.
Ja, wir hören ja in der Hintergrund von der B465 den Verkehr und wir gehen jetzt rein in das Föhrental, das führt rauf nach Wittlingen. Wir sagen hier auch dazu die Schlucht, die Wolfsschlucht und die führt also rauf bis Wittlingen und da gibt es einen Abzweig, wo man dann rauf kann zu der ehemaligen Tulka-Höhle, zu der, ja, wie man auch sagt, zu der Schillerhöhle und gleich nebenan ist auch das Hofgut Hohenwittlingen, wo der David Friedrich Weinland wohnte.
Mit jedem Schritt führt der Ruhlermann-Lehrpfad ein Jahrtausend in der Menschheitsgeschichte zurück. Insgesamt 500.000 Jahre. Fußabdrücke in einer Zementplatte veranschaulichen die Entstehung des aufrechten Ganges. Infotafeln am Wegrand zeigen die Entwicklung der Erdbevölkerung und die wichtigsten archäologischen Funde der letzten Jahre. In einer Metallkiste liegen Feuersteinmergel und ein spitzer Hammer.
In Wittlingen haben wir auch viele Feuersteine gefunden. Und da sind wir früher mit einem Lehrer nachgegangen und haben da so Steine gesucht. Und dann haben wir sich da vorstellen können, ah ja, das waren Pfeilspitzer, haben wir als Pfeilspitzer oder als Äxte verwenden können. Und es war dann halt früher spannend, wenn man das gemacht hat. Früher war es also so, man sagte, in jedem Haus muss drei Bücher geben. Die Bibel, das Sparbuch und den Rulamann.
Es war Mitternacht geworden, eine sternlose Nacht. Düsterer Ernst brütete über den Männern vor der Tulka, deren gelbbraune Gestalten hin und wieder vom Aufflackern eines Spans im gegenüberliegenden Herdfeuer grell erleuchtet wurden. Schweigend erhoben sie sich jetzt. Einer nach dem anderen schritt leise hinein in den finsteren Raum zur Ruhe.
Die Vorräte sind knapp geworden bei den Eimats. So nennt Weinland Rulamanns Sippe nach dem lappländischen Wort für Mensch. Die Jäger haben nur sehr wenig Beute gemacht, sodass sie schon früh am nächsten Tag wieder zur Jagd aufbrechen müssen. Rulamann, der Häuptlingssohn, darf sie begleiten, um seinen Mut unter Beweis stellen zu können. Wenig später ist es soweit. Rulamanns Vater Rul entdeckt in der Wolfsschlucht die Spur eines riesigen Höhlenlöwen. Er macht sich mit einigen seiner Männer auf die Jagd nach dem Buria. Rulamann folgt ihm mit einigem Abstand in der Obhut der übrigen Jäger.
Da, plötzlich, hörte man ein donnerähnliches Gebrüll, das schauerlich aus der Waldschlucht herauftönte und gleich darauf den herzerschütternden Angstschrei eines Menschen. Mein Vater, schrie Rulamann erschreckt. Er griff Steinaxt und Bogen und rannte hinunter in die Schlucht. Schon nach wenigen Schritten sah er, links vom Bach am Fuß einer hohen, senkrechten Felswand, das Ungetüm, mit Pfeilen bespickt, aber noch fast aufrecht stehend und unter seinen Vordertatzen einen Mann, regungslos wie tot. Rulabar, Rulabar, schrie und schluchzte der Knabe, und dabei schlug er auch schon wütend in wahnsinniger Verzweiflung mit seiner kleinen Feueraxt von der rechten Seite her nach den Schläfen des Tieres, die er eben erreichen konnte, denn so hoch war das Ungeheuer. Brummend schüttelte dieses seinen buschigen Kopf. Als der brave Junge nicht nachließ, drehte es sich plötzlich um und hieb nach ihm mit der breiten Tatze, wie um eine Fliege abzuwehren. Bei der Bewegung des Tieres war der alte Rul, auf dessen Brust die rechte Pranke des Löwen gestanden hatte, frei geworden. Im Nu raffte er sich auf. Im gleichen Augenblick sauste schwirrend ein Pfeil vom Baum herab dem Löwen in den Hals. Er brüllte fürchterlich, zitterte am ganzen Leib. Ein Blutstrom stürzte aus seinem Rachen und er sank röchelnd in die Knie.
Ich finde es ausgesprochen unwahrscheinlich, dass ein Paläolithiker einen frontalen Kampf mit einem Löwe sucht. Ich denke, im Großen, im Ganzen war das Leben in der Eiszeit schon gekennzeichnet durch Risikovermeidung. Man hat überwiegend Pferde und Rentiere gejagt. Aber ich kann nicht ausschließen, dass es direkte Konflikte hin und wieder gab.
Als die Eimat-Männer mit dem Löwenschädel als Trophäe in die Tulka-Höhle zurückkehren, berichten Späher, dass sie hellhäutige Menschen mit zahmen Wölfen und Pferden jenseits des Flusses gesehen haben. Sie tragen Schmuck aus Kupfer, aus leuchtendem Sonnenstein. Ihre Kleider sind bunt, ihre Haare glänzend und lockig. Im Gegensatz zu den naiven Eimats, die im Einklang mit der Natur leben und keine echten Hierarchien kennen, errichten die Eindringlinge Zwingburgen, verlangen Frondienste, treiben Handel mit Geld, lügen und stehlen. Die alte Parre hat dann eine Vision. Ihre eigene Sippe wird schon bald von diesen Fremden vernichtet. Und wirklich geraten die Eimats am Ende des Buches in einen heimtückischen, tödlichen Hinterhalt der Fremden. David Friedrich Weinland nennt sie Kalats, Kelten, was natürlich wissenschaftlich nicht haltbar ist. Menschen aus Steinzeit und Bronzezeit sind einander niemals begegnet. Ur- und Frühgeschichtler Nikolaus Konnert.
Da werden Sachen, die über viele 10.000 Jahre geschehen sind, komprimiert auf einen einzelnen Menschenleben. Und natürlich ist es reine Fiktion. Alle anderen Betrachtungsweisen wären völlig sinnlos. Und deswegen sehe ich das eher als eine Erzählung mit archäologischem Hintergrund und viel weniger als eine wissenschaftliche Abhandlung von unserem Wissensstand über archäologische und evolutionäre Themen.
Eines ist die Realität der Fakten, der Objekte und der Dinge. Ein zweites ist die Realität der Texte, die die Geschichten erzählen. Wenn Troja keine Ilias und Odyssee über sich hätte, keine Text, der daraus so etwas Besonderes macht, wäre das ein vollständig bedeutungsloser, mittelprächtiger Trümmerhaufen, in dem man nicht viel gefunden hat. Sogar ganz wenig. Mit der Geschichte im Hintergrund bekommt es eine Dignität, die es zum abendländischen Mythos werden lässt.
Steil zieht sich ein schlüpfriger Fußpfad den Felsen hinauf in Richtung Schillerhöhle oder Tulka-Höhle, wie Weinland sie im Roman nennt. Das graue Karstgestein ist durchzogen von Furchen, Rissen, Löchern. Das Blätterdach der Bäume so dicht, dass man den Himmel nicht sehen kann. Hier schickte Weinland seinen Rulermann auf die Jagd, ließ Karlatz und Eimatz miteinander kämpfen. Wegen eines Halsleidens hatte sich der Wissenschaftler aus dem Berufsleben zurückgezogen und lebte mit seiner Familie auf dem herrschaftlichen Hofgut, gleich neben der zerfallenen Festung Hohenwittlingen. Von hier aus erkundete der passionierte Naturforscher mit seinen Kindern die wilden Höhlen der Uracher Alb. Wasserfälle, Blumen, Kräuter, Sträucher, Insekten.
Er hat Theologie studiert und er hat als junger Mensch immer schon einen Trieb, einen Hang gehabt zu den Naturwissenschaften. Schon als kleiner Bub konnte der fast alle Vögel, die auf dem Hohenwittlingen Hofgut waren. Und das hat er dann nachher auch nach dem Theologiestudium noch einmal studiert. Er hat also ein naturwissenschaftliches Studium angehängt. Er hat auch sich mit der Darwin'schen Lehre auseinandergesetzt, also mit der Urzeugung, mit dem Urknall. Aber er hat gewusst, dass die Wissenschaft und das Wissen der Menschen irgendwo eine Grenze hat. Also er war nicht nur Wissenschaftler, sondern war ein guter Christ.
Der schmale Wanderweg windet sich in einer letzten Aufwärtskehre auf ein Felsplateau vor der Schillerhöhle, der Wohnhöhle Rulamanns und seiner Sippe. Am einen Ende des kleinen Plateaus geht es senkrecht in die Tiefe. Am anderen Ende öffnet ein steinerner Gang den Weg in den Felsen hinein. Hinter der Vorhalle versperrt ein mächtiger Felsblock den Weg. Nur ein schmaler Spalt bleibt rechts und links frei. Ein erwachsener Mensch muss sich seitwärtsgehend hindurchzwängen und eine starke Lampe mitnehmen, wenn er in Rulamanns Reich vordringen möchte.
Der Gang wurde enger und dabei höher. Er wendete sich rechts, dann wieder links und erst nach etwa 100 Schritten verbreiterte er sich auf einmal wie zu einer großen Halle. Hier war es schon ganz finster und hier war die eigentliche Niederlassung der Bewohner, wo sie besonders von allen Unbilden der Witterung geschützt waren.
Fast 250 Meter weit gräbt sich der Gang in den Felsen hinein. Nur die Hälfte davon ist heute begehbar. Von den Wänden tröpfeln Wasserfäden, sammeln sich in Pfützen und steinernen Becken auf dem Boden.
Überall in den Felsspalten der Wohnungshalle, etwa mannshoch vom Boden, waren kürzere und längere hölzerne Zapfen und Haken eingesteckt. An den einen hingen Bogen und wohlgefüllte Pfeilköcher, letztere aus Tierfellen zusammengenäht oder aus Lindenbast geflochten, an den anderen Steilbeile und Speere. Wieder an anderen waren die langen Unterkiefer der Höhlenbären mit Hilfe eines kleinen Riemens, der durch ein Loch gezogen wurde, befestigt. Das gab treffliche Spitzhämmer zum Aufhacken der Markknochen, in dem der starke Eckzahn die Spitze bildete.
In den Wintermonaten und kalten Jahreszeiten war es in der Eiszeit natürlich wesentlich kälter als heute. Die Klimaverhältnisse waren nicht stabil. Selbst bei nicht die kälteste Phasen hatte man vielleicht 15 Grad im Schnitt kälter als heute. Und muss man schon im Klaren sein, dass eine verhältnismäßig warme Höhle im Winter für die damaligen Menschen sehr attraktiv war.
Ein Bündel Kienspäne war in der Mitte der Halle zwischen einigen schweren Steinen aufgerichtet. Diese Fackel glimmte und flackerte Tag und Nacht als ewiges Feuer. Die Beleuchtung war spärlich, doch ließ sie, wenn man einmal daran gewohnt war, alles ziemlich deutlich erkennen. Die Lichtwirkungen an den zerrissenen und vielgestaltigen Wänden und an dem mit Tropfstein bedeckten Dach der Höhle waren höchst malerisch und erzeugten einen ewigen Wechsel von Licht- und Schattengebilden.
Vieles spricht dafür, dass die Höhlen überwiegend in den kälteren Monaten benutzt wurde. Vielleicht nicht ausschließlich. Und ich finde so Höhlenmenschen vielleicht nicht unbedingt schmeichelhaft, aber völlig daneben ist es auch nicht.
Der beständige Rauch, der nach dem Ausgang der Höhle abziehen musste, war schlimm für die Augen. Und Augenleiden waren bei ihnen eine häufige und schmerzhafte Krankheit. Daher rührte wohl auch die Gewohnheit der Aimats, die Lider halb zu schließen. Dies machte ihren Gesichtsausdruck, der sonst lebhaft und nicht unangenehm war, etwas blöde.
Heutzutage natürlich passt man sehr stark auf, wenn man lebende Menschen vergleicht mit ausgestorbenen Menschenarten. Heutzutage würde man aus politischen Gründen sowas sicherlich vermeiden. Heutzutage natürlich geht man davon aus, dass alle Menschen grundsätzlich gleich sind und gleichwertig sind. Die ganze demokratische Lebensform und politisches System hängt davon ab. Aber ich denke, was Weinland damals gemacht hat, war vertretbar.
Jahrzehntelang verschlangen Jugendliche und Erwachsene von Finnland bis Brasilien Weinlands Ruhlermann mit Begeisterung. Vor allem auf Menschen, die wie Otto Rauscher in der Nähe der Originalschauplätze aufgewachsen sind, übte das Buch eine ungeheure Faszination aus.
In den Geschichten geht es ja immer um den Selbsterhaltungstrieb, kann man sagen, dass man Nahrung besorgt. Immer sind die Geschichten mit der Jagd irgendwie verbunden. Ja, und das hat ihn schon als Junge dann sehr arg bewegt.
Spannende Jagdszenen, romantische Naturschilderungen, der Kampf zwischen Gut und Böse – dieses Erfolgsmuster kennt man bereits aus den im 19. Jahrhundert ebenfalls sehr beliebten Indianerromanen. Neben den Winnetou- und den Lederstrumpfromanen stand der Ruhlermann darum, genau wie Robinson Crusoe, beinahe in jedem Bücherregal.
Zum anderen waren historische und historisierende Romane auf den Spuren Scotts und anderer das Erfolgsgenre schlechthin. Das heißt, ein historischer Roman über eine vorhistorische Zeit durfte schon mit einem gewissen Interesse rechnen.
Der Ruhlermann hätte wohl tatsächlich das Zeug zur Weltliteratur gehabt. Die politischen Umstände in Europa allerdings, der völkische Nationalismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts und schließlich der Rassenwahn der Nationalsozialisten hinterließen auch in der Lesart von Weinlands Buch ihre Spuren. Kritiker des Ruhlermann wollen versteckten Nationalismus, Heimattümelei und eine Verklärung des Germanentums erkennen können. Und in der Tat lässt Weinland die alte Parre vorhersagen, dass der Niedergang der edlen Wilden eines Tages von den wahren Herren mit blauen Augen und blondem Haar gerächt werden würde. Weinland darum aber als Rassisten und den Ruhlermann als völkisches Propagandastückchen zu verurteilen, hält der Ur- und Frühgeschichtler Nicolas Konnert für überzogen.
In Wissenschaftskreisen, ich meine auch jetzt wirkliche Wissenschaftskreisen, nicht Romane über Steinzeitmenschen und Kelten, gab es in vielen Ecken, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, auch in den USA und überall, real rassistische Forschungszweige. Und ein Autor eines Romans zu verurteilen, wegen sowas in Fällen, wo es eigentlich eingelesen werden muss oder zumindest ja rekonstruiert werden kann, finde ich sehr weit hergeholt.
Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts bleibt das Erfolgsbuch, die schwäbische Kinderbibel, wie es einige nennen, mancherorts trotz aller Kritik Pflichtlektüre im Schulunterricht. Ruhlermann soll die archäologischen und geschichtlichen Kenntnisse der Schüler verbessern. Und er soll das Wertebewusstsein der Jugendlichen schulen, für den edlen Charakter, für die Schwächeren und gegen die Verderbtheit der Zivilisation. Heutzutage ist der Roman vom Lehrplan der deutschen Schulen verschwunden. Zum Glück, sagt der Tübinger Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer. Denn als sittliche oder wissenschaftliche Aufklärung sei Weinlands Roman absolut nicht mehr zu gebrauchen.
Im Grunde lässt der die Figuren so empfinden wie wir. Auch noch empfinden. Liebe, Hass und Freundschaft und Abneigung und Sympathie, Antipathie und Traurigkeit. Und woher wissen wir das? Woher wissen wir das? Das heißt, sowas wie Mitleid kann in der Zeit vielleicht so unbekannt gewesen sein wie im 17. Jahrhundert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit unseren immer noch von der Romantik geprägten Vorstellungen von Gefühlen des Menschen sicher auf einem uns fremden Gelände bewegen können und nicht viele Zuschreibungen machen und diese sentimentalen frühen Freundschaften zwischen Kindern und was da alles vorkommt, das finde ich alles furchtbar. wenn man das so nachstellt, wird es auch ein klein wenig für mich peinlich.
Der Anstieg zum Steffesloch, dem letzten Schauplatz des Romans, ist steil und von Unkraut und kniehohem Gestrüpp regelrecht zugewuchert. Weinland nennt diesen Ort Staffahöhle.
Die Staffahöhle ist direkt unterhalb vom Hohen Widlinger. An dem Fels, der Richtung Urach zeigt, an dem markanten großen Fels, also vom Standpunkt auf etwa 5 Meter Höhe, geht's rein in die Staffahöhle.
Dort ist im Roman der letzte Zufluchtsort für Rulamann und die alte Parre, nachdem die fremden Karlatz die Stammhöhle der Sippe überfallen und beinahe alle Eimats getötet haben. 4 einfache Stahlkrampen sind in die senkrechte Felsnase eingeschlagen. Kein Seil, kein Geländer, nur der Fels und ein tiefer Abgrund. Man muss ein bisschen Mut und Kraft aufbringen, um das Eingangsloch zur Staffahöhle und damit das Ende des Steinzeitmärchens zu erreichen.
Von dem schmalen Eingang aus, durch den ein Mann eben aufrecht hineinschlüpfen konnte, führte nur ein enger, unbequemer Gang auf glattem Fels steil abwärts, wie in einen düsteren Schacht hinunter. War man aber einmal unten angekommen, so trat man in eine schöne, große, trockene Felsenhalle, hochgewölbt wie die Spitzkuppel eines gotischen Domes.
Trotz aller Weltabgeschiedenheit des Verstecks spürt der hinterlistige Druide der Karlatz Rulamann und seine Urahnin hier auf. Mit einigen Männern kommt er zum Höhlenfelsen hinauf, um die beiden letzten überlebenden Urmenschen zu töten. Er ahnt nicht, dass er damit auch sein eigenes Ende herbeiführt.
Noch stand der Druide unbewegt an seiner Stelle, als wäre er mit dem Felsen verwachsen. Er reckte seine Rechte und rief der Alten im Eingang der Höhle einen Bannfluch zu, den sie freilich nicht verstand. Da erhob auch sie ihre Arme und schrie: Fluch über dich, du Räuber und Weibermörder, und Fluch über alle, die dir glauben. 50 und 50 Mal hast du arme, unschuldige Kinder geopfert für dein Volk. Heute opfere ich dich und mich für die Eimats.
Und dann hat sie sich mit dem praktisch in Abgrund gestoßen und das war dann auch das Ende.
Das ist die Geschichte von Rulamann und der alten Parre. Noch ruhen die alten Geister nicht. Wenn an Sommerabenden plötzlich die weißen Nebel aufwallen aus dem Armital zu den Alpfelsen hinauf, da erscheinen vor dem hohen Staffafelsen 2 mächtige Nebelgestalten in wunderbar wirbelnder Bewegung.